Willkommen zu unserer Knast- und Szenefunksendung einmal im Monat. Gabi Fröhlich ist am Mikrofon. Herzlich willkommen an alle, die uns zuhören, ganz besonders an all diejenigen, die uns jetzt aus den Gefängnissen zugeschaltet sind. Thomas war spielsüchtig. Wenn er an einer Spielhölle vorbeikam, wurde er wie von unsichtbaren Händen da reingezogen, in diese einlullende Atmosphäre von blinkenden Lichtern, klappern und piependen Automaten. Irgendwann hatte Thomas Schulden rechts und links und sein Leben schlitterte immer mehr in ein richtungsloses Trudeln ab. In Gesellschaft anderer Menschen fühlte er sich nicht mehr so richtig wohl, mehr und mehr elend, wie einer, der in das ganze System der Funktionierenden und Erfolgreichen einfach nicht reinpasst. Und je mehr er sich so fühlte, desto mehr verfing er sich in den klebrigen Fängen des Glücksspiels. Heute passt Thomas immer noch nicht ins übliche System der Funktionierenden und Erfolgreichen, aber er hat sich in das Abenteuer des Lebens reingestellt. Er ist nicht mehr auf chronischer Flucht, wie das damals war. Thomas Havener ist heute verheiratet, Familienvater und Pastor einer evangelischen Freikirche in der Schweiz im Umland von Basel. Und darüber, wie er aus der trügerischen Scheinwelt der Sucht hinausgefunden hat ins reale Leben und warum er dieses Leben leidenschaftlich lebt mit allen Aufs und Abs, davon erzählt er uns heute im Knast- und Szenefunk unter dem Titel »So einen wie mich, kann Gott den lieben?« Herzlich willkommen, Thomas.
Hallo Gabi, guten Abend.
Thomas, das Gefühl, ich bin nichts wert, wenn ich zeige, wie ich wirklich bin, dann werden sich alle von mir abwenden und im Grunde auch ja so einen wie mich, kann man den überhaupt lieben? Dieses Gefühl kennst du aus eigener Erfahrung und wenn ich es richtig verstanden habe, hat das auch schon richtig früh angefangen.
Ja, das stimmt. Es gab große Knotenpunkte in meinem sehr, sehr jungen Leben. Es gab eine frühe Scheidung meiner Eltern. Ich verlor in Anführungszeichen meine Mutter nach Brasilien. Sie hat meinen Vater verlassen und in der Folgezeit meinen geliebten Vater eigentlich immer wieder überfordert zu erleben mit mir und mit meinem Bruder. Das weckte schon sehr früh große Schuldgefühle, ja. Ich hatte dann eine große Sehnsucht nach heiler Welt, die nicht da war. Als 12-Jähriger habe ich einen versuchten Missbrauch auf einer Toilette eines Schnellrestaurants in Konstanz erlebt. Also ich habe die dunklen Seiten des Lebens sehr schnell adaptiert.
Du bist dann in die Spielsucht abgerutscht. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, eigentlich ganz einfach. Also ich habe mich nach einer heilen Welt gesehnt, die da draußen nicht war. Und dann habe ich mir eine geschaffen, ganz spontan, indem ich diese Automaten zuerst in so einfachen Restaurants gefunden habe und dann eben so Spielautomaten, Spielhöllen gefunden habe. Und da drin hatte ich einfach dieses unglaublich wohltuende Gefühl, dass ich jemand bin. Also ich konnte einerseits aus dieser Scheißwelt da draußen fliehen. Ich hatte meine Ruhe, aber natürlich auch nur so lange, wie ich das Geld hatte dafür. Ja.
Das heißt, das waren dann so Momente, wo du dich einfach abschalten konntest und dann eben der Stress irgendwo, die reale Welt war der Stress, an Geld zu kommen.
Genau.
Das war, muss man ja noch sagen, bevor die ganzen Smartphones aufkamen. Könntest du dir vorstellen, dass das mit den ganzen Smartphones auch noch mal ganz anders gelaufen wäre?
Nein, kann sein. Also es gibt diese Spielsucht, dieses Online-Glücksspiel ist natürlich in aller Munde. Ich sehe das als genauso gefährlich an. Aber für mich war ein entscheidender Unterschied, also tatsächlich dieses Reale noch mit dabei zu sein, diese Atmosphäre von diesen Spielhöllen aufzusaugen, zwar unter anderen zu sein und trotzdem ganz für mich alleine zu sein mit diesem Automaten, mit diesem Computer, den ich berühren konnte, den ich hören konnte, den ich sehen konnte. mit dem ich reden konnte, dass er mir doch hoffentlich den großen Gewinn geben soll und so. Das ist nochmal ein Unterschied zu heute.
Hast du denn irgendwann mal das Gefühl gehabt, irgendwas stimmt hier nicht so richtig?
Ja klar, immer dann, wenn ich wieder in einem Bild gesprochen mit den Hosen runtergelassen rausgegangen bin, natürlich bedröhnt bis zum geht nicht mehr, wie nach einem oder mit einem Alkoholrausch oder Drogenrausch, da war das natürlich Elend pur. War nicht erbauend, ja.
Aber das hat dich, trotzdem hattest du so einen Zwang da. Das war so ein Zwang zu spielen, der dich regelrecht beherrscht hat.
Ja. Genau. Das wurde einfach zur Sucht, weil das war mein Ort des Lebens, den ich gebraucht habe, damit ich mich einigermaßen noch lebendig fühlte und in Ermangelung von Alternativen habe ich das halt gemacht und ich habe das dann halt immer versucht mit immer mehr Zeit, mit immer größeren Beträgen dieses Loch in mir und diese Leere einfach aufzufüllen.
Du hast gesagt, du warst mit dem Automaten da allein unter Menschen und trotzdem für dich, hat es damals Menschen gegeben, die dir irgendwie wichtig waren oder denen, für die du irgendwie bedeutsam warst?
Nein, aus meiner Sicht heraus nicht. Nein, ich hatte da niemanden und es gab vielleicht ein paar wenige soziale Kontakte, aber das war nie und nimmer etwas, was ich mir jetzt hätte vorstellen können, dass das irgendwie trägt oder dass das eine Alternative wäre oder so. Überhaupt nicht.
Wie hast du dich denn gefühlt, wenn du unter Menschen warst?
Soll ich dir in ein Wort sagen? Übersehen. Ich habe mich übersehen gefühlt. Ich war nicht wichtig, ich war letztlich bestraft, ich war langweilig, ich war nicht existent. Ich habe mich übersehen gefühlt. Also als jemand, der am falschen Ort zur falschen Zeit mit falschen Menschen zusammen ist. Übersehen, nichts wert.
Und du hast
ein Zufallsprodukt vielleicht sogar.
Du hast als Strategie dann gehabt, ich tauche ab.
Genau.
Ich tauche ab in diese Welt der Automaten und so und muss dann einfach nicht mehr über das Ganze nachdenken.
Richtig, das war meine Welt. Da habe ich meine Zeit verbracht von morgens um 8, wenn die aufgemacht haben, oder um 10 teilweise erst. Jetzt ist es ja schon früher, das ist ja schon eine Weile her. Ja, dann eben bis spät abends in der Regel immer, also mindestens 8, 9, 10 Stunden, also so einen kompletten Arbeitstag, bis das Geld nicht mehr gereicht hat. Und die reale Welt, die war nur noch dafür da, Geld aufzutreiben.
Und wie hast du dieses Geld aufgetrieben?
Ja, indem ich Bekannte den Geschichten erzählt habe, dass ich in Geldnot bin, dass ich das und das brauche, den und den Betrag und dass ich das natürlich zurückzahlen werde. Also ich habe Menschen eigentlich angelogen, betrogen, gutmütige, gutwillige Menschen in meinem Umfeld, aber die waren mir nicht wichtig, sondern es war mir nur wichtig, dass die mir das Geld geben. Ich habe meine Eltern beklaut, ich habe Lebensversicherungen zu Geld gemacht und der Großteil habe ich Menschen versprochen, dass ich das Geld zurückzahle und die haben mir das dann gegeben. Und so hat sich dann in der ich war Anfang 20, hat sich das dann schon auf ein beträchtliches Sümmchen summiert, letztlich kann ich sagen, habe ich damals meine ganze finanzielle Zukunft verzockt. Das waren grob 100.000 D-Mark damals und das war vor 30 Jahren noch eine Menge Geld.
Hättest du immer so weitermachen können oder gab es irgendeinen Punkt, wo du gemerkt hast, so und jetzt ist Schluss?
Nein, ich hätte nicht so weitermachen können. Ich habe das zwar getan, aber dieser Gedanke, ja, jetzt ist Schluss, das war natürlich da. Ich habe mich nur gefragt, wie sieht dieser Schluss aus? Was soll ich machen? Ich war gefesselt. Ich hatte nichts mehr in der Hand, was ich irgendwie, wo ich mich hätte festhalten können. Und das hat sich einfach nicht gut angefühlt. Also es war
Ich dachte, der Satz sei noch nicht zu Ende gewesen. Ja, ich habe mich dann gefragt, eben gut, du hast gesagt, ja, du hast schon gemerkt, irgendwo wäre es nicht mehr weitergegangen. Jetzt hat sich ja dann doch etwas verändert. Du bist ja jetzt nicht mehr in Spielhöllen unterwegs, du hast keine horrenden Schulden mehr. Irgendwo hat eine Wende angesetzt und die hat dazu geführt, dass du immer noch hier bist. Was ist da passiert?
Du hast es schon erwähnt. Irgendwann, ich habe mehr und mehr, bin ich in diese Scheinwelt abgetaucht, bis ich dann irgendwann das auch nichts mehr genützt hat. Und da haben sich natürlich Gefühle breit gemacht. Ich möchte es einfach mal so beschreiben. Mein Leben hatte praktisch nur noch zwei oder kannte nur noch zwei Emotionen. Und zwar habe ich Angst gekannt, von der ich getrieben und geleitet war, von Existenzangst, von Angst, nicht mehr spielen zu können, von der Angst, Und die zweite Emotion war Wut und Hass. Angst und Hass. Und das war ein Kreislauf. Ich hatte entweder immer Angst oder ich hatte Hass oder ich hatte beides. Ich hatte Hass auf mich selbst, ganz, ganz extrem. Der hat sich dann natürlich dann auch geäußert auf Hass auf andere Menschen. Und das war absolut für mich alternativlos. Ich kannte nichts anderes. Es hat sich dunkel angefühlt. Ich fühlte mich so, dass ich die Lunge aus dem Leib schreiend irgendwo in einem abgesperrten, schalldichten Bunker bin. Einsam. Verloren. Und das eigentlich als ein Kind, das nur leben will. Und ich glaube, wie sich das anfühlt, das kann jeder selbst entscheiden. Ja. Und ja, ich bin noch da, du sagst es, Gott sei Dank. Anscheinend war da jemand, der hat diese Schreie, diese Herzensschreie gehört in diesem Bunker. Da war jemand, der wollte, entschuldige den Ausdruck, der wollte ums Verrecken, dass ich lebe. Das wusste ich damals noch nicht, das kannte ich nicht. Aber im Rückblick kann ich sagen, da war jemand, der wollte, dass ich lebe. Und das war eigentlich so die Wende. Dieses notorische Misstrauen gegen Gott mal fahren zu lassen. Und bereit zu sein, die Welt mal mit anderen oder auch mein Scheißleben mit anderen Augen zu sehen. Einfach nur mal still zu werden, ruhig zu sein, abzuwarten, was jetzt passiert.
Genau. Du hast gesagt, das Misstrauen gegen Gott mal fahren zu lassen, das heißt, Gott war für dich schon eine Größe? Also ein Ansprechpartner?
Ja, es war sicherlich eine Größe, halt irgendwie unpersönlich, den gab es schon irgendwie. Aber dass der jetzt sich da um mein Leben ganz konkret kümmert, der Gedanke, der ging viel zu weit. Also natürlich gab es den, aber anscheinend hat er mich halt eben auch übersehen, wie die ganzen Menschen in meinem Leben um mich rum. Und aber eines Tages, es war ein Schlüsselmoment in meinem Leben war, als ich mich zum ersten Mal befreundet hatte, das war sehr spät, war ich Anfang 20, das war in dieser oder während einer flacheren Zeit der Spielsucht mit einer Frau, habe ich mich verliebt und eines Abends vorm Einschlafen kam einfach nur plötzlich war der Gedanke da. Und zwar, Thomas, wenn dich diese Frau, Tina hieß die damals, dich so sehr liebt und dir das so viel Kraft gibt im Leben und auch wieder ein bisschen weit Hoffnung gibt oder so, wie ist es dann, wenn dich dieser große Gott liebt? Das war einfach nur dieser Gedanke. Dann ist es ja ein Unterschied zwischen einem Menschen und wenn es Gott ist. Und der hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und ich habe mich innerlich, vielleicht sogar auch unbewusst, auf einen Weg gemacht, den die Bibel zum Beispiel so nennt, der Gott von ganzem Herzen sucht, sagt Gott, von dem werde ich mich und will ich mich finden lassen. Und das ist bei mir tatsächlich passiert.
Du hast gesagt, wenn Gott mich liebt, wie wird das sein? Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, dass Gott dich lieben könnte, nach all dem, was du erlebt hast?
Ich war immer auf der Suche nach Liebe. Für mich gab es kein Sein ohne Liebe, kein Zufall. Irgendetwas musste es da draußen irgendwo und irgendwie geben.
Und das heißt, deine Sehnsucht hat dich geführt irgendwie?
Ja, absolut. Mhm. Diese Sehnsucht nach heiler Welt, diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit, diese Sehnsucht nach Heilung, diese Sehnsucht nach Leben, dieses andere Leben, dieses schöne Leben, dieses wertvolle Leben vielleicht, was man vielleicht in Ansätzen erlebt hat. Die Liebe durch den Vater, die Liebe durch die Mutter, das kommt ja nicht von ungefähr.
Das heißt, hinter dem ganzen Selbstzerstörerischen, was du da betrieben hast, hat im Grunde diese Sehnsucht nach diesem Meer gesteckt, nach etwas. Ich suche etwas, von dem ich ahne, dass es das geben muss. Und der Schmerz darüber, dass es nicht da ist, führt dann zu Selbstzerstörung. Oder dass ich es nicht finde irgendwie?
Ja.
Ich frage mich deshalb auch, weil es gibt ja viele Menschen, die in ihrem Leben irgendwelche Strategien entwickeln, um irgendwie mit diesen Löchern, die sie im Herzen haben, umzugehen. Und oft sind das fast alle Strategien sind ja so, dass sie eher selbstzerstörerisch sind. Und ich habe mich immer gefragt, auch schon früher, als ich jung war, habe ich immer gedacht, ja, wenn ich so sehr Sehnsucht nach etwas habe, dann muss es da ja irgendwie eine Antwort drauf geben. Es ist so wie, wenn ich Hunger habe. Hunger kann ich ja nur haben, weil es Essen gibt und ich das brauche. Oder wenn ich Durst habe, dann nur deshalb, weil es etwas zu trinken gibt und ich das brauche. Genauso gibt es einen Durst der Seele.
Ja. Ja, es ist einfach so gewesen, auf diese unerfüllte Liebe oder ja, die habe ich dann natürlich schon konkret gesucht. Es hieß dann bei dieser Liebe zu einer Frau, die kann einen glücklich machen, die kann einen erfüllen, aber Das ist zeitlich, das ist begrenzt. Irgendwann passt dir die Frau nicht mehr und du gehst zur nächsten und. Und ich habe eine wahre Liebe geglaubt. Und die habe ich tatsächlich dann auch, ja, gesucht, und zwar bei diesem Gott der Bibel. Ja, und dann hatte ich halt irgendwann mal zu Hause eine Bibel. Und dann habe ich da einfach mal drin geblättert und habe drin aufgeschlagen. Und der erste Satz, den ich da gelesen habe, war ein Satz: Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus. Es ist besser, du gehst als Krüppel ins Himmelreich rein, als gesund irgendwo in die Hölle. Naja, ich konnte mit dem Satz nichts anfangen, aber ich fand es einfach mal cool, dass jemand so frei und fröhlich und klar mal sagt, was Sache ist. Und das hat mich ein Stück weit auch wieder fasziniert, auch wenn ich noch nicht viel verstanden habe. Aber das war doch endlich mal, da war ein bisschen Echtheit einfach mal da, da war Radikalität da.
Und das hat dich angesprochen.
Genau.
Und dann hast du nach und nach gefunden, was du gesucht hast?
Sagen wir es mal so, ich wurde gefunden. Ja, das habe ich.
Also du hast dich endlich finden lassen.
Es war dieser kleine Lichtblick einer Alternative zu meinem bisherigen Leben, was gekennzeichnet war durch ein grandioses Scheitern, Freudlosigkeit. Und irgendwann hätte ich mich umgebracht oder hätte jemanden umgebracht oder was weiß ich. Und da gab es diesen kleinen Lichtblick der Alternative, ein völlig neues, vielleicht auch schräges Leben anzufangen. Ich hatte ja nichts mehr zu verlieren. Und das war für mich innerlich der Schlüssel, dass ich gesagt habe, ja. Und dass ich mich ganz bewusst dann auf den Weg gemacht habe. Und das heißt konkret, dass ich gesagt habe, ich will aus dieser Scheißsucht raus, koste es, was es wolle, und von mir aus auch mit Gottes Hilfe. Und dann hat Gott Schritt um Schritt gefügt, dass ich da tatsächlich davon frei geworden bin. Es hat mehrere Anläufe gebraucht, auch mit heftigen Rückschlägen. Aber letztlich, die Beständigkeit war raus. Raus aus dieser Sucht, raus in ein neues Leben mit und in einer Beziehung mit Gott.
So ein wie mich, kann Gott den lieben? Das ist unsere Frage, die wir stellen hier in dieser Knast- und Szenefunksendung heute mit Pastor Thomas Havener aus der Schweiz. Er ist in Süddeutschland aufgewachsen und wirkt jetzt als evangelikaler Pastor in der Schweiz. 089-517-008-008, das wäre die Nummer zu dieser Sendung, wenn Sie anrufen möchten und mit Thomas Havener gerne sprechen möchten. Vielleicht möchten Sie ihm etwas sagen oder ihm eine Frage stellen. Die Möglichkeit anzurufen gibt es für die, die wollen. 089-517-008-008. Jetzt hören wir etwas Musik und dann geht es weiter in unserem Thema. So einen wie mich, kann Gott den lieben? Hier ist Radio Horeb mit dem Knast- und Szenefunk. Im Gefängnis gibt es viele Menschen, das erleben wir immer wieder, die sagen, also ich fühle mich so schlecht, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Gott irgendetwas mit mir anfangen kann. Klar, man ist im Gefängnis und von vielen, man wird verachtet, die Leute gucken schräg auf einen, wenn man im Gefängnis ist oder aus dem Gefängnis kommt. Fast jeder versucht es zu verstecken, dass er mal dort war. Immer dieses Gefühl, so einen wie mich, der der wird verachtet und mit dem kann sicher auch Gott nichts anfangen, vor allem wenn er noch Schuld mit im Spiel ist. Dieses Gefühl, so einen wie mich, den mag eigentlich keiner und am liebsten würde ich mich verstecken vor der Welt, vor Gott, vor den Menschen. Dieses Gefühl hatte auch Thomas Havener, der jetzt in der Schweiz mittlerweile als Pastor wirkt. Thomas hat uns schon erzählt, wie er in der Spielsucht gelandet ist. Das war sein Fluchtpunkt vor diesem Gefühl, ich bin nichts wert und nicht mal ich und niemand kann etwas mit mir anfangen. Er ist rausgekommen, langsam Schritt für Schritt rausgeführt worden, dadurch, dass er Gott immer mehr kennengelernt hat. Was ist jetzt für dich, Thomas, so, wenn du Gott beschreiben würdest, was ist für dich das, was ihn am treffendsten beschreiben würde?
Ja, das ist tatsächlich dieses ausgelutschte Wort eigentlich schon fast. Gott ist Liebe. Und zwar meine ich damit nicht, Gott ist der liebe Gott, was man oftmals so hören, sondern nein, er ist Liebe. Und für mich gehören Gott und gehört die Liebe so eng zusammen, dass ich nicht mehr anders von Gott reden kann, ohne dass ich dann auch immer bekenne, er ist Liebe. Und zwar keine unpersonale Liebe oder Liebe irgendwas, sondern er ist Liebe tatsächlich für mich. Und das ist für mich keine so Lala-Sympathie irgendwie, die Liebe. Ja, jetzt vielleicht oder was später ist, weiß ich nicht, sondern diese Liebe, das habe ich erlebt, die sieht mich, elende Gurke, an und kann dann gar nicht anders, als für mich sich ins Getümmel des Lebens zu stürzen, ins Getümmel dieser Spielsucht, in das Getümmel eines gescheiterten Lebens und dann aufzustehen sogar und dann sogar zu kämpfen und dann sogar für mich einfach so einzutreten, koste es, was es wolle. Und das hat mich zutiefst geprägt, das habe ich erlebt, das hat mich umgehauen, das hat mich umgedreht, das hat mir die Welt auf den Kopf gestellt. Und so konnte ich ganz neu anfangen.
Jetzt würden wahrscheinlich viele sagen, Thomas, du hast irgendwie, deine Mutter ist weggegangen, dein Vater kam irgendwie zeitweise mit dir gar nicht mehr so richtig klar und du bist jetzt nicht, man stellt sich vor, Gott ist Liebe, viele stellen sich da eher vor, das ist einer, der mir ein Leben bereitet, das mir Freude macht und wo ich eben nicht so doof reagieren muss, wie ich denn das dann getan habe.
Ich verstehe oder meinst, dich jetzt nicht, Gabi.
Oder meinst du, dass es, es gibt ja immer wieder die Anmerkung, also wenn es mir so schlecht geht, wie es mir geht, dann kann Gott ja gar nicht die Liebe sein. Oder ist das der Unterschied, den du eben machen wolltest? War das der Unterschied, du machen wolltest, Gott ist nicht lieb, sondern er ist die Liebe?
Ja, genau. Er ist die Liebe. Und es ist ja, Liebe äußert sich ja so, das ist ja, Liebe ist ja kein Gefühl. Also wenn ich mich nicht geliebt weiß, dann heißt es ja nicht, dass mein Gegenüber mich nicht liebt, nur weil ich mich nicht geliebt fühle. Aber Gottes Liebe habe ich einfach auch erkannt, die gibt sich selbst in den Tod. Wo findet man sowas heutzutage? Und als mich lieber, ergibt sich lieber in den Tod, als mich im Stich zu lassen. Und mein Leben irgendwie preiszugeben und zu sagen, die Hoffnung aufzugeben und zu sagen, ja, mit dem hat es doch eh keinen Sinn mehr. Nee, eben nicht. Gottes Liebe ist keine Tugend irgendwie, keine antrainierte Fähigkeit, wie, was weiß ich, wie die Muckis meiner Oberarme, sondern Gott selbst ist geformt und bewegt von der Liebe. Und zwar von der Liebe zu mir. Das ist erstmal das, was ich annehme. Und zwar völlig egal von den Umständen, in denen ich gerade drin bin. Mhm. Ich bin von Gott geliebt, ob ich es weiß oder nicht, ob ich es fühle oder nicht. und oder ob ich jetzt meine zu verdienen oder nicht. Gott ist Liebe, ob ich gerade gut drauf bin oder völlig neben der Spur. Ich habe eben auch durch die Bibel seine Zusage, ich bin in seinem Herz. Und in seinem Herz ist ja noch vieles anderes. Ich bin in seinem Herz aufgehoben mit meinem ganzen gescheiterten Leben, mit meinen Wunden und mit meinen Verletzungen. Das heißt nicht, dass die wie durch Zauberhand plötzlich dann weg sind. Aber der Gedanke daran, dass jemand da ist, der sagt, ich liebe dich und das habe ich für dich getan, um dir meine Liebe zu zeigen. Das wiegt für mich schwerer, als mich in eine Opferrolle zu begeben und zu sagen, ich habe so viel Leid erlebt oder mir geht so schlecht oder Gott hört meine Gebete nicht, dann kann er mich nicht lieben. Ich glaube, das sind Lebenslügen. Die einen von einer lebendigen Beziehung, also und zwar wirklich einer Beziehung zwischen einem Ich und einem Du, uns davon abhalten wollen, was Gottes größter Wunsch ist.
Hat diese Liebe Gottes dich zu einem anderen Menschen gemacht?
Ja. Und das, obwohl ich der gleiche bin. Also ja, Gottes Liebe hat mich zu einem anderen Menschen gemacht, obwohl ich der gleiche bin. Denn bei Gott, da darf ich ja so sein, wie ich eben bin. Aber dieses Ja, das hat damit zu tun, dass er mich, wie soll ich das sagen, in einen anderen Stand versetzt hat. Also zum Beispiel, einer meiner Lieblingsfilme immer war dieses Märchen, Aschenputtel. Oder drei Nüsse dafür Aschenputtel oder irgendwie sowas. Mhm. Wo diese
die
Magd
die Mädchen normalerweise.
Ja. zur Prinzessin wird. Und er hat mich von einem Knecht, von einem Sklave, was weiß ich, was ich sagen soll, vom Deppen der Nation, hat er mich zu einem Königskind gemacht, zu einem Sohn. Und dadurch hat er mich komplett verändert. Und dieses Gefühl, dass ich nicht liebenswert bin, das ist weg. Auch wenn ich zum Beispiel immer noch nachts im Bett liege, wenn dann die Gespenster der Nacht kommen, in Form von Gedanken und mich nicht in Ruhe schlafen lassen, weil wieder Situationen des Tages mit meinen Kindern auftauchen, wo ich so dermaßen versagt habe, wo ich vielleicht sogar böse, erniedrigend und egoistisch umgegangen bin mit meinen Kindern oder zu meiner Familie. Und die Gespenster der Nacht sagen dann, Thomas, du bist nicht liebenswert. Du hast wieder versagt und, weil du nicht liebenswert handelst. Und da merke ich einfach, der Unterschied zu Gott ist, der sagt, Thomas, du bist liebenswert, trotz deiner Lieblosigkeit. Und das ist einfach für mich eine Liebe, die fasziniert, die Welt auf den Kopf stellt. Und da möchte ich dabei sein.
Das heißt, wir müssen uns Gottes Liebe nicht verdienen. Wir müssen nicht gut sein, damit er uns lieb hat. Das ist ja das, was wir als oft falsch von den Eltern auch mitbekommen haben, viele.
Ja, völlig verkehrt, völlig verkehrt, völlig falsch. Das hat nun wirklich gar nichts, also wirklich gar nichts mit Gottes Liebe zu tun.
Das heißt, die Beziehung zu Gott, das ist das, was dich langsam verändert hat, was deinen Blick vor allem auf dich selbst und auf die Welt verändert hat. Was hilft dir denn, in dieser Beziehung zu bleiben?
Ja, das ist auch wieder so eine Frage. Meine eigene Anstrengung oder sonst irgendwas, sondern es ist Jesus selbst. Sein Wort verspricht zum Beispiel, dass er immer bei uns ist, bis ans Ende der Welt. Das heißt, zu jeder Zeit, in jeder Situation, in jedem Ort. Also seine permanente Nähe, sein, dein liebevolles Suchen nach mir als Mensch, nach mir als Thomas, das belebt und das festigt diese Beziehung. Und in der Bibel gibt es eine Geschichte, wo der Jünger Petrus mal zu Jesus kommt und gleichzeitig voller Enttäuschung, aber auch voller Hoffnung ist und sagt, Jesus, wohin sollte ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und ich habe mir da gedacht, wird es irgendwo im Leben etwas geben, das mir Erfüllung geschenkt hätte, dann hätte ich es 100 ganz sicher gefunden.
Aber es war dann dieses eine. Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand zuhört, vielleicht auch ein Gefangener, der noch einige Zeit im Gefängnis vor sich hat und der sagt, ich möchte das auch gern erfahren. Ich möchte auch, ich möchte auch an diesen neuen Blick geschenkt bekommen. Du hast gesagt, man kann nichts wirklich dafür tun, aber irgendwo möchte man ja dann gerne was dafür tun. Gibt es gar nichts?
Ich glaube, entscheidend ist zu wissen, dass derjenige im Knast oder der Knacki, der neu anfangen möchte, dass der das nicht mit jemandem macht, der das nicht kennt, seine Situation. Die Bibel sagt uns, dass Jesus mal gesagt hat, ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Also sprich, er kennt die Situation zutiefst, ganz genau. Das heißt, jeder im Knast, der sich wirklich Gedanken macht, der ist nicht alleine, beziehungsweise Jesus weiß genau, wie es ihm geht. Und wie gut tut es doch jemandem, einen als Freund zu haben oder als Gesprächspartner zu haben, der weiß, wie es läuft, was abgeht. Der weiß, wie ich mich fühle. Und als allererstes steht da einfach dieses Gespräch mit Jesus da. Stellt ihn doch auf die Probe. Stellen wir Gott doch auf die Probe. Und schauen, ob er reagiert auf ein Gespräch. Die Frommen nennen es Gebet, aber man kann mit Gott immer und überall reden und auf jede Art und Weise. Ich glaube, da wartet er drauf. Immer. Und das ist freigegeben. Man muss sich nicht unter Druck gesetzt fühlen. Das ist frei. Er freut sich und diese Freude wird sich zeigen im Leben jedes Einzelnen. Ganz kleine Schritte in der Acht geben, was das ist. Davon bin ich überzeugt.
Danke, Thomas, dass du uns von deiner auch ganz persönlichen Erfahrung erzählt hast in dieser Sendung unter dem Thema So ein wie mich kann Gott den lieben. Danke dafür, auch für deine ganz, für deine persönliche Geschichte und dafür, dass du uns gesagt hast, was dich so auf den Weg gebracht hat, dahin dein Leben wirklich, dein reales Leben auch leben zu wollen. Es gibt Gefangene, die uns immer wieder auch Gebetsanliegen übermitteln. Wir haben heute wieder zwei Gebetsanliegen aus der Justizvollzugsanstalt in Dresden bekommen. Und ich möchte dich bitten, Thomas, dass du in diesen Anliegen auch für diese Leute und für ihre Anliegen betest am Ende dieser Sendung. Und wenn es okay ist, dann nenne ich dir jetzt einfach diese Anliegen. Das eine ist, Herr, ich bitte um eine zweite Chance, dass meine Frau mir vergibt und verzeiht und wir in unserem Neuanfang glücklich werden.
Lieber Vater, danke, dass es bei dir immer eine zweite Chance gibt. Wie Menschen darauf reagieren, das liegt nicht in unserer Hand. Und so möchte ich dich für diesen Gefangenen bitten und für seine Frau, dass ihre Herzen, dass du sie zueinander wieder hinwendest, dass Befreiung erlebt, dass Vergebung geschieht und spürbar wird und dass diese Frau ihrem Mann von Herzen vergeben kann und den Mut und die Kraft findet, einen Neuanfang zu wagen und dass der Mann auch diese Kraft findet und die Weisheit vor allen Dingen, gut und recht mit seiner Frau umzugehen. Das erbitte ich in deinem Jesus Namen. Amen.
Amen. Dann gibt es ein zweites Anliegen von einem Gefangenen, der vor ganz kurzem Vater geworden ist. Ja, ich glaube, wir können uns vorstellen, was das bedeutet, wenn man selber im Gefängnis ist, wenn das Kind geboren wird und auch die Sehnsucht ist, irgendwie da Anteil zu haben an diesem Start ins Leben. Herr, ich bitte dich, beschütze mein Kind, das vor wenigen Tagen auf die Welt gekommen ist. Beschütze es vor schlechten Einflüssen, dass es einen selbstbestimmten Weg gehen darf. Ich liebe dich, mein Kind. Amen.
Amen. Wow, Vater, du lässt solche Gebete nicht unerhört an dir vorbeigehen. Und ich danke dir für diesen Mann im Gefängnis, der solche Gebete, Herzensgebete spricht. Und ich möchte dich bitten, dass die Mutter des Kindes und sein Kind unter deiner schützenden und segnenden Hand sind. Und dass du es bist, der jetzt schon im Hintergrund an dieser Beziehung baut zwischen Vater und Kind, das einmal geprägt ist von Liebe und von Vertrauen und von gegenseitigem Respekt. Ich danke dir dafür von ganzem Herzen. Amen.
Amen. Und das war es auch heute schon wieder vom Knast- und Szenefunk. Schön, dass Sie dabei waren, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Post, auch von denjenigen, die vielleicht wissen, wo es jemanden gibt, der noch gerne ein Radiogerät hätte. Radio Horeb finanziert Radiogeräte durch die Spenden von Hörern für das Radioprojekt im Gefängnis. Und das heißt, dass über den Seelsorger, den Anstaltsseelsorger, ein Antrag gestellt werden kann, ein solches Radiogerät gestellt zu bekommen. Ich sage hier nochmal die Adresse, das gilt für Briefe, für Post an uns, aber auch für die Bitte um ein Radiogerät. Das ist Radio Horeb, Knast und Szenefunk in 87538 Balderschwang, also einfach Radio Horeb, Knast und Szenefunk 87538 Balderschwang. Vielen Dank fürs Zuhören, alles Gute und allen wünscht noch eine gesegnete Nacht, Gabi Fröhlich, und das mit einem ganz besonderen Dankeschön an Thomas Havener, dem wir jetzt auch ein gesegnetes Ruhen wünschen. Danke, dass du zu so später Stunde noch mit dabei warst. Alles Gute, viel Segen für dich und deine Familie, Thomas.
Gerne, Dankeschön.